So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Schön, dass ihr hier seid und dass wir miteinander zu Gottes Wort kommen dürfen und ganz bewusst auch sagen, Herr, wir sind auch bedürftig. Wir brauchen dein Reden in unserem Leben. Wir brauchen, dass du wirkst immer wieder neu, dass du uns stärkst, dass du uns herausforderst, ermutigst. Wir brauchen ein Wirken. Lasst uns da nochmal ganz bewusst dafür beten. Lieber Vater, segne. Reden und hören. Segne uns in der Gemeinschaft. Dein Geist wirke. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen und vorstellen zwei Freunde, die ich habe. Zwei sehr gute Freunde, die ich schon seit einigen Jahren kenne. Vor allen Dingen den ersten, den kenne ich schon seit den frühen 90er Jahren, habe ihn kennengelernt, als am Anfang dachte ich so, ein bisschen Vaterfigur gewesen für mich. Wollte er aber nicht sein, aber für mich war es einfach so ein bisschen. War zu der Zeit, da war ich in Südafrika, war frisch angekommen und ich glaube, ich brauchte so jemanden, der, wo ich mich so ein bisschen anlehnen konnte. Ich war komplett neu in der Kultur, in der Sprache, in allem, was auf mich zukommt, neu. Und ich habe mich gefreut. Da war jemand in meinem Leben, einfach so eine Stärke ausgestrahlt, ein Selbstbewusstsein ausgestrahlt und ich habe einfach gerne mit ihm, ich konnte am Anfang in seinem Haus wohnen, dann bin ich irgendwann umgezogen, aber am Anfang finanziell war es noch nicht möglich. Also wir haben teilweise auch gegessen miteinander und auch in der Freizeit einiges verbracht. Er war der Pastor von der Gemeinde und hat den klaren Blick, in klare Sicht, wie sich Gemeinde auch entwickeln sollte. Und ich war 8 Jahre in der Gemeinde. Ich hatte nie den Zweifel, dass er den Weg verlieren würde. Wirklich nie. Das war nicht immer Erfolg. Das war nicht eine steile Kurve nach oben. Aber auch wenn Erfolg mal nicht so sich gezeigt hat oder wenn sich Sachen nicht so schnell entwickelt haben, wie man das vielleicht sich menschlich gewünscht hätte, so hatte ich nie den Eindruck, als ob er diesen Weg verlieren würde. Er war immer jemand, der Vorbild war, auch glaubenstechnisch, wo ich den Eindruck hatte, ich kann mich auch anlehnen, ich kann wachsen im Windschatten, so ein bisschen im Windschatten, ich kann damit meinen Beitrag dazu leisten. Ich bin aber Teil von einer Entwicklung, die eine gute Entwicklung ist. Und ich freue mich, ihn auch heute noch zu kennen und in dem Sinn immer wieder mal, dass unsere Wege kreuzen. Er war erst vor einigen Wochen in Deutschland und hat Freunde hier besucht und wir haben miteinander zurückgeblickt und ich habe ihm auch ein paar schwere Fragen gestellt und die Fragen habe ich ihm im Vorfeld schriftlich gestellt und habe gesagt, hör mal, Jochen heißt er, Jochen, hör mal, ich würde gern, dass du dazu predigst. Sag mir mal und sag uns mal, wie hast du das gemacht? Wir gehen zurück, wie gesagt, frühe 90er Jahre, wir sind jetzt in 2018, also das sind gut 20 Jahre dazwischen. 20 Jahre, wo ich gesagt habe, bitte sei einfach mal ehrlich, was geht denn bei dir da drin vor? Was ging denn bei dir da drin vor? Über all die Jahre, wo du in dem Sinne, jawohl, der Mann da vorne warst, der Fels in der Brandung warst, der Erfolg nicht immer so da war, aber du anscheinend irgendwo so diese Sicherheit ausgestrahlt hast. Erzähl's uns doch mal und sei bitte ehrlich. Umso ehrlicher du bist, ich glaube, umso mehr können wir selber davon profitieren. Das wäre auch eine interessante Predigt. Können wir jetzt nicht einladen, der ist in Johannesburg wieder zurück. Aber es wäre auch eine interessante Predigt, einfach zu hören aus dem Nähkästchen. Wie ist es denn, wenn man vorne dran steht? Wenn man über viele Jahre in der Verantwortung steht und das muss nicht in der großen Gemeinde sein, das kann in der Familie sein, wenn du merkst, ich muss meine Frau, mein Mann stehen. Oder in der Firma, wo du weißt, wenn ich da meine Verantwortung in dem Sinn wahrnehme, dann ist der Chef zufrieden, dann gibt es den Gehaltscheck, dann passt es. Wenn ich da jetzt plötzlich sagen würde, das gefällt mir nicht mehr, ich steige aus, dann würde ich auf der Straße stehen. Ich muss irgendwo in der Gesellschaft, in der Familie, irgendwo in meinem Kontext mein Mann, meine Frau stehen. Und die Frage eben speziell sicherlich in diesem Kontext ist, wie mache ich das? Die Wie-Frage, die ist immer spannend. Wie hält es jemand aus? Und ich weiß unter anderem eine Situation, da war ich noch aktiv dabei, wir hatten in Kindergarten angefangen, große Gelände, was wir zur Verfügung hatten, und wir hatten in Kindergarten angefangen. Privater Kindergarten, mussten halt Eltern eben privat auch dafür zahlen. Und die Zahlen haben nie gestimmt, die Teilnehmerzahlen. Die ersten 3, 4, 5 Jahre war einfach nicht so die Kinder gekommen. Und die Gemeinde, einmal im Jahr musste man dann zu so einer Art Mitgliederversammlung einladen und sagen, könntet ihr uns ein bisschen unterstützen? Im Kindergarten reicht's nicht ganz. Jahr für Jahr war das dann so. Und das ist blöd, ne? Wenn du sagst, wir haben die Überzeugung, einen Kindergarten zu machen, und dann kommst du zur Gemeinde und sagst, könnt ihr noch mal ein bisschen Geld abdrücken? Ist nicht toll. Für jemanden, der überzeugt ist, für ihn ist es nicht toll. Lass wir mal diese eine Geschichte stehen, ihr habt die ein bisschen im Kopf. Und das ist die Geschichte eben von demjenigen, der sagt, ich weiß, wo es hingeht, ich gehe da vorne weg und ich komme auch mit all dem zurecht, was so an Rückschläge und an Misserfolg auf mich geschmissen wird. Puh, ne, prallt am Rücken ab oder ich halte es aus. Letzte Geschichte. Zweite Geschichte. Eine junge Dame, die ich in der Gemeinde begleiten darf. Wir haben noch nicht stundenlang verbracht, aber einfach jetzt mal erste Schritte miteinander gemacht, weil ich weiß, dass sie schon öfters auch in therapeutischer Behandlung war. Ja? Und jetzt komme ich als jemand, der sie auch begleiten darf und denke, welche Rolle habe ich in ihrem Leben? Ne? Setze ich mich dann so ihr gegenüber und höre ihr zu, so als väterliche, pastorale, seelsorgerliche Figur und sag, erzähl doch mal, wie geht es dir und so. Wie fasst du die Person an? Wie begegnest du ihr? Wo sie wahrscheinlich schon, weiß ich, wie viel Therapeuten gehört hat, schon alles Mögliche an Methoden gehört hat, an Ansätze gehört hat. Ich glaube, so viel Methoden oder so viel Menschen, wo sie gegenüber gesessen, so viel hat sie schon gehört. Und wenn ich dann so herkomme, ja nun erzähl doch mal, dann wird wahrscheinlich gleich Rollladen runtergehen und zu sagen, ich will es eigentlich gar nicht mehr hören. Ne? Weil, was ist bei dieser Person? Die ist genauso enthusiastisch, die hat genauso viel Lebensenergie, die möchte genauso ihr Leben gestalten, die ist in ihren Mitzwanzigern, die ist eigentlich ja vorne dran, was innerliche Überzeugung angeht und auch ihre Träume angeht. Aber sie kam an einen Punkt, wo sie festgestellt hat, und das war in ihren späten Teens, es geht nicht mehr. Und das ist der wesentliche Unterschied zu meinem Kumpel. Er hat, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen, auch Steine bekommen, die ihm da in Rücken oder entgegen oder wie man das sagt, geworfen worden sind. Er schien das auszuhalten. Bei ihr in ihren späten Teens passierte das symbolisch gesprochen auch. Aber sie musste die weiße Flagge hissen und sagen, stopp, geht nicht mehr. Mama, Papa, Schwester, alles drumherum, unterstützt worden war sie. Sie war jetzt ja kein Einzelkämpfer, aber irgendwann musste sie zugeben, aufgeben, signalisieren, stopp, weiße Fahne, es geht nicht mehr. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Personen? Gibt's da, kann man die überhaupt vergleichen? Vergleichen darf man sowieso nicht, ist ja sowieso schwierig. Kann man irgendwie aus diesen beiden, für mich jetzt ganz kurz zusammengefassten und für uns zusammengefassten Beispielen, kann man etwas daran erkennen? Und ich habe heute mal den Flipchart mitgebracht, möchte euch gerne mal was darstellen, in der Hoffnung, dass das euch eine Hilfe ist. Ist jetzt nicht 1:1 aus der Bibel, bitte nicht jetzt zitieren als so sagt das Wort Gottes, sondern das haben Forscher herausgefunden, die sich intensiv Gedanken machen über das, wie Menschen auch mit Situationen umgehen und wie sie in diesen auch schwierigen Situationen reagieren können oder eben, ja, wir fangen mal so an, alles fängt immer so an. Und wir sagen mal hier unten, also die ist nicht 0, sondern hier unten ist 100. 100 ist jetzt einfach mal symbolisch für die Zahl, wo du sagst, das Leben läuft. Ne? Wie sagt man heutzutage, alles gut. Alles gut, ne? Mein Lieblingssatz, ich hasse ihn. Alles gut. Und jetzt an diesem Startpunkt passiert etwas, ja? Einfach ein Vorkommnis. Größer, kleiner, lassen wir es mal jetzt dahingestellt. Für dich aber einfach erstmal schwierig, einfach wegzustecken. Etwas wird auf dich geschmissen, nennen wir es jetzt mal. Und du reagierst natürlich emotional in irgendeiner Art und Weise. Und wir sagen jetzt einfach mal hier, malen ein Smiley hin mit großen Augen. Ja? Großen Augen, großer Mund, der einfach sagt, was ist denn jetzt passiert? Irgendwas hat mich aus der Contenance, aus der Ruhe, aus diesem alles gut herausgeschmissen und es gibt eine Form von Schock. Ja? Ihr habt vielleicht ein Beispiel im Kopf. Vielleicht sagt ihr, ja, da war mal was, erst in jüngster Zeit. Vielleicht liegt es auch schon eine Weile zurück, vielleicht hast du schon eine Weile damit zurechtkommen müssen. Aber du kennst in irgendeiner Form dieses Erlebnis. Jetzt geht diese Kurve, die fängt hier so also praktisch an, bei diesem Schock, die geht erstmal nach oben. Und zwar mit dem nächsten Smiley. Und dieser Smiley, ihr kennt es aus den Emojis eher, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht sehr gut malen, das ist, wir machen es mal so, eine Hand. Und diese Hand soll letztendlich bedeuten, nein. Was heißt es in unserem Herzen? Nee, das kann nicht sein. Wir verneinen es erstmal, das soll nichts mit uns zu tun haben. Das kann nicht wahr sein. Der Schock, der sitzt in dem Sinne so stark, dass wir erstmal überhaupt das gar nicht an uns heranlassen können. Also die Hand ist der Ablehnung und die sagt ganz klar, nein, lass es nicht wahr sein. Dann kommen wir auch gleich zu der dritten Stufe, weil dann knickt das Ding nach unten. Und wir haben eine dritte Reaktion. Kennt ihr das auch? Wir haben hier knirschende Zähne. Ich glaube, da irgendwo ist eine Zahnlücke dazwischen drin. Das soll darstellen, ja, absolute Wut. Explodiert. Derjenige, der emotional ist, der weiß das mit Worten auch auszudrücken. Der ist stocksauer. Und derjenige, der das mehr in sich drin introvertiert vielleicht ausmacht, der läuft vielleicht mal eine Weile weg in den Wald und muss das in der Stille ausmachen, hat aber nicht weniger Wut. Wie sie auch immer ausgedrückt wird, ist, glaube ich, zweitrangig. Aber, boah, da knallt's, ne? Nach dem ersten Nein, dieses Ablehnen von dem, was da gerade passiert ist, ist es jetzt so angekommen bei dir, dass du auf irgendeine Art und Weise darauf reagierst. Was passiert da? Ihr seht diese Art Kurve, die wir hier gemalt haben, die zeigt nach unten. Wie weit fällt es hier unter? Ich glaube, in dieser Phase, wo das fällt, sind nicht nur Emojis, sondern ganz, ganz viele Fragezeichen. Was kann mich halten? Wo ist dieser Gott? Ganz schnell kommt diese Frage in dieser Phase. Wo ist dieser Gott? Ich komme mit der Situation nicht zurecht und es scheint in eine Richtung zu gehen. Wo ist dieses Tal? Ich glaube, realistisch ist es weit unter diesem. Alles gut. Und wir kommen zu einem nächsten Ausdruck von Gefühl. Und vielleicht ist es dieses, dass die Augen klein geworden sind und vielleicht die eine oder andere Träne auch fließt und wir vielleicht sagen können, es ist tatsächlich wahr, was hier passiert ist. Ich weiß nicht schnell antworten, ich komme nicht so direkt gleich damit zurecht. Es muss einfach im Augenblick passieren, was auch immer mit mir passiert, weil das, was da passiert ist, ist passiert, das kann ich nicht mehr verändern, aber was mit mir passiert, das muss ich jetzt einfach erstmal zulassen. Das heißt, wir nennen es könnt ihr es lesen? Akzeptanz. In irgendeiner Form müssen wir das zulassen, was es jetzt mit uns macht. Ist vielleicht in dem Sinne Tränen. Es ist vielleicht tatsächlich, dass wir sagen, und da ist es wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Manche sagen, ich kann im Augenblick nicht arbeiten und lassen sich krank schreiben. Wir kennen die vielleicht auch in unserem Umfeld, wo wir sind. Leute werden für ein paar Wochen krank geschrieben. Werden herausgeholt aus ihrem Umfeld, aus diesem leistungsgetriebenen Umfeld, in dem wir sind, wo es darum geht, dass du funktionierst, funktionieren und funktionieren. Und wenn du da nicht mehr weitermachen kannst, gehst du zum Arzt und sagst, ich brauche Hilfe, und Ärzte reagieren darauf und schreiben dich krank. An diesem Punkt möchte ich gerne die Bibel heranziehen. Da haben wir unterschiedliche Beispiele und hier werden wir ein biblisches Beispiel heranholen. Wird wahrscheinlich für euch nicht schwer sein. Wen nehmen wir? Wir nehmen Hiob. Es ist der Klassiker im Umgang mit dem, was passieren kann. Wir können vielleicht ein paar von seinen Erlebnissen. Hiob muss innerhalb kürzester Zeit erleben, wie das Gute, was in seinem Leben bisher Bestandteil war, der Reichtum, den er erlebt hat, in kürzester Zeit alles weggenommen, getötet. Er steht bei Null. Ein wahnsinniger Schock kommt auf ihn zu. Er hat vielleicht die Nein-Phase relativ kurz erlebt. Wir haben da relativ wenig darüber zu lesen. Wie er mit Wut umgegangen ist, wissen wir auch nicht genau. Wir wissen natürlich, da gibt es den einen oder anderen Satz, wo er anfängt, nachdem er Besuch von drei Freunden bekommen hat, auch zu schimpfen. Man merkt, es hat doch in ihm gekocht. Und er beginnt das auch anzukreiden. Ich verfluche, oder wie er es mit Ausdruck sagt, auch den Tag meiner Geburt. Da gibt's also auf jeden Fall was in ihm kocht. Aber es ist sehr, sehr spannend, dass in Hiob relativ schnell aufgrund oder nachdem hier dieser Schock auf ihn einprasselt, wo selbst seine Frau sagt, hör mal, also hier passt es nicht, ne? Sie unterstützt ihn nicht, sondern sie fordert ihn sogar nochmal heraus, dass Hiob relativ schnell auch auf diesen bekannten Satz kommt, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Und das scheint bei Hiob keine Resignation zu sein. Bei uns ist es so, ach, rutsch mir doch im Buckel runter. Bei uns ist es dann oft eine Resignation. Beim Hiob scheint es auf einen Boden zu fallen, zu sagen, wow, ich verliere das alles. Ich komme eigentlich erst auch mal nicht damit zurecht. Aber ich tue nicht gleich Anklagen diesen Gott. In der ersten Reaktion akzeptiert er das zu sagen, okay, der Herr ist dennoch irgendwo da. Es ist nicht die typische Frage, die man vielleicht auch stellt, wie kann denn unser Gott dieses Leid zulassen? Und da möchte ich ein großes Sternchen einbauen, dass irgendwo in dieser Kurve, und die gehört nicht direkt dazu, aber deswegen mache ich es jetzt einfach mal mit Sternchen, Bei Hiob waren es Freunde. Das könnte bei uns Familie sein oder irgendwelche Leute, die das mitbekommen, die beobachten, wie du gerade in eine Leitsituation gekommen bist, wie du auf dem Weg der Krankheit bist, dass du nicht mehr leistungsfähig bist. Und es gibt Leute, die an dieser Wegstrecke uns begleiten und sagen, hör mal, bei dir ist schon was verkehrt. Ne? Und dieses verkehrt, das gibt's relativ schnell auch sehr weise Menschen, die sagen, ja, kein Wunder, ne? Ist kein Wunder. Mit der Frau, mit der du lebst, mit dem Mann, mit dem du lebst, in der Arbeitsstelle, wo du bist, mit dem Lebensstil, den du hast, irgendwas finden die weisen Begleiter, erheben den Zeigefinger, entweder sichtbar oder unsichtbar, und sagen, kein Wunder, wie du das angepackt hast, wie du das gemacht hast, wie du ungesund lebst. Da können wir Beispiele nennen. Von außen Ratgeber zu sein und einen Finger in eine Wunde zu bohren. Oh, da sind wir perfekt alle da drin. Ne? Wir wissen doch, wie das andere Leben besser gestaltet werden könnte und müsste, damit es funktioniert. Wehe, es dreht sich dann um und es sind selber Wunden aufgegangen. Und wir müssen selber damit irgendwie zurechtkommen. Und jemand anders fängt an zu bohren, dann fängt es gleich an weh zu tun. Also diese guten Freunde hier kommen weder bei Hiob gut weg, noch, glaube ich, in unserem eigenen Leben. Weil wir wissen, wie auch erbarmungslos wir mit denjenigen umgehen, die plötzlich nicht mehr leistungsfähig sind. Und wie Leute vielleicht auch schon mal erbarmungslos mit dir umgegangen sind. Gut gemeint, aber erbarmungslos in der Ausführung. Dass sie dann doch irgendwo den Finger in die Wunde reingedreht haben und eben nicht akzeptiert haben, dass vielleicht, und das ist ein ganz spannender Punkt, wenn wir jetzt kurz nochmal bei Hiob bleiben, bezieht sich natürlich nicht jetzt auf all unsere Situationen, aber bei Hiob war es eben so, dass die Freunde gesagt haben, bei dir muss Sünde im Leben sein. Und es ist eine gängige Sicht in unseren Gemeinden, Land auf, Land ab, auch noch heute. Wenn du das und das nicht zur Folge hast, wenn da nicht die Frucht ist, die man sich vielleicht wünscht aus einem geisterfüllten Leben, wenn das nicht richtig sprießt und blüht, dann muss doch, und dann kommt der Finger in die Wunde, dann muss doch irgendwas verkehrt sein in deinem Leben. Und da betrifft es, glaube ich, dann mehr als Hiob. Bei Hiob hieß es, du hast Sünde noch in deinem Leben. Bei uns könnte das vielleicht anders zum Ausdruck haben. Vielleicht heißt es dann, ja, dein Lebensstil ist der verkehrte. Der Umgang mit den Menschen oder die Menschen, die in deinem Leben sind, sind die verkehrten, etc., etc. Ich möchte gerne dieses Bild oder diese Kurve etwas nochmal weiter entwickeln. Und zwar darf es vielleicht nach oben gehen und eine neue Reaktion braucht es. Und zwar bist du auch nochmal vielleicht mit offenen Augen. Es ist vielleicht auch noch ein Mund, der in dem Sinn nicht besonders fröhlich ist. Aber die Augen fangen an, irgendwo auch wieder zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut male. Es ist vielleicht noch etwas skeptisch, aber die Augen sind nicht klein, das soll eher kleine Augen darstellen. Es sollen irgendwie Augen sein, die sagen, ich muss doch irgendwie aus diesem für mich empfundenen Jammertal auch wieder rauskommen. Wir nennen es jetzt einfach mal überlegen. Ja, überlegen. Können wir vielleicht irgendwie noch eine Hand oder so, da gibt es so einen coolen Emoji, der so überlegt, ihr kennt den vielleicht, gell? Den mache ich relativ oft. Ich finde es gut, weil ich sage, oh, so schnell habe ich keine Antwort drauf. Wir haben auch keine Antwort hier drauf. Es geht, glaube ich, ganz, ganz schwer, dass wir sagen, aus dem, was hier passiert ist, geht es einfach wieder berghoch. Wir können das malen. Forscher machen das gerne. Aber es ist einfach eine Phase, wo wir am Überlegen sind, wo wir sagen, vielleicht gibt es auch schon Leute, die uns hilfreich an der Seite gestellt sind und sagen, komm, lass uns miteinander mal schauen. Was ist denn da jetzt passiert und was ist bei dir passiert? Was ist nicht nur hier vielleicht außerhalb passiert oder was ist einfach passiert. Bei Hiobs war es einfach dieses Spiel fast schon zwischen Satan und Gott. Ne? Hatte ja überhaupt nichts mit Hiob an sich zu tun. Aber bei Hiob ist natürlich auf jeden Fall was passiert. Und es gibt Freunde, die sagen, hey, wir wollen das doch mal miteinander anschauen. Ich bin bereit. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil ich gerne diese Freunde, nämlich auch nochmal hier an der Stelle, das ist der erste Ansatz, den Begleiter haben. Ich möchte sie hier rüber nämlich auch nochmal holen. Einfach an zweiter Stelle und nennen sie einfach auch wieder Freunde. Es ist ein Wegbegleiter, es kann auch ein Arzt sein oder sowas, der einfach sagt, ich verurteile dich nicht. Ich sage nicht, ja, bei deinem Lebensstil, bei deinem Umgang, bei deinem weiß ich was, ja? Sondern ich überlege mit dir, ich schaue das mit dir an, ich gehe in dein, wie sagt die Bibel, ich gehe die zweite Meile, ne? Ich bin bereit, das auszuhalten, dass du im Augenblick nur sagst, Jammertal. Manche sagen, oh, bleib mir doch weg, wir brauchen nicht die Leute, die einfach nur immer klagen, ne? Ich kann es nicht mehr hören, sondern jemand sagt, ich höre mir dein Klagen an. Ich höre mir dein Klagen an und gehe mit dir dadurch, dass du im Augenblick nicht viel mehr kannst als klagen. Und das auszuhalten ist wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Also derjenige, der mit dir da durchgeht, ist ein wahrer Freund, glaube ich. Und ich würde mir wünschen, dass ich ein Freund sein könnte, der sagt, ich höre mir das nicht nur einmal an und sage, der Herr segne dich, jetzt bin ich durch. Ja, die kennen wir doch auch. Die eigentlich schon innerlich, körperlich schon weg sind, aber dich halt noch geschwind aushalten. Und nochmal kurz dann den frommen Spruch sagen. Werfe deine Last auf den Herrn, Bruder. Ja, und dann bin ich vielleicht raus aus der Sache. Das auszuhalten, dass es hier eine Phase gibt, die wir nicht wissen, wie lange sie dauert bei dieser Person. Dass da immer wieder auch ein Zurückknallen ist. Dass da ein Jammertal vielleicht lange, lange bleibt. Und ich sage, weißt du was, ich bleibe trotzdem mit dir, ohne dich anzuklagen. Wow, das braucht einiges. Von dir als Freund oder von unseren Freunden, die mit uns dadurch gehen. Schön ist, dass die Forscher die nächste Phase haben. Sie haben uns wieder ein Gesicht gemalt und sie sagen jetzt einfach, es beginnt ein Lachen. Ich möchte aber auch gleich dazu das Wort nehmen. Ich nenne es jetzt einfach mal, du hast eine Wahl. Eine Wahl. Du darfst wählen, ob du einfach da drin stecken bleibst. Du kennst es, wo du sagst, ja, aber ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich habe ein Recht, absolut stinkig zu sein. Und man suhlt sich so, gell, ein bisschen. Ne? Da gibt es ein paar Begriffe dafür. Ich glaube, wenn das jetzt einfach nur im Labor entstehen würde und sein würde und wir einfach sagen können, so wie eine Achterbahn, die so schnell wie die da unten durch ist und dann da oben wählen wir halt einfach das Gute, das wäre doch so schön, wenn das klappen würde. Was, glaube ich, hier eine entscheidende Aussage ist von dieser Phase ist, weil die Phase ist hier unten auch, dieser kleine Smiley, den gibt's auch hier. Der sagt, hör mal, ich sehe das, aber du musst dort nicht stehen bleiben. Der kann das nicht verändern wahrscheinlich. Niemand will das jetzt gleich und na wollen tun wir schon verändern, zu sagen, oh, es wäre schön, wenn man das einfach vergessen machen könnte. Die Stimme gibt's auch hier, aber wir hören sie vielleicht auch lange nicht, wir können sie nicht zulassen. Und deswegen braucht es einfach eine Phase, wo du immer wieder dich unten befindest, wo du immer wieder sagst, und ich wünsche mir, dass es besser wird, und wo ich wieder runterrutsche und wieder sage, ich kann nicht, ich habe die Kraft nicht, ich hab's probiert, wo ich für mich selber, und ich glaube, in dieser Phase sind auch immer wieder keine Freunde nötig, wo ich sage, ich brauche selber nochmal, will ich immer wieder da unten bleiben, wo ich damit kämpfe, wo ich damit ringe, wo ich damit sage, Herr, was war das? Wo ich immer wieder schimpfe, wo ich immer wieder anklage. Aber wo ich sage, Komisch, den nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht. Es ging nicht zu Ende. Was mache ich jetzt mit diesem neuen Tag? Und vielleicht gibt es eine Phase, wo ich den nächsten Tag einfach nur wieder überlebe und nicht Fragen stelle. Aber vielleicht gibt es nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann irgendwann die Phase, wo ich sage, stopp, ich werde jetzt überlegen, was mache ich damit? Ich nehme mir jetzt was vor. Ich wähle, in Zukunft anders mit dem umzugehen, was da unten passiert ist, und mit dem, was da oben passiert ist. Du hast eine Wahl. Wir würden es gern unvergessen machen. Ich glaube, wir wünschen Gott, dass er es wegnimmt. Wir wünschen Gott, dass einfach er wunderartig freisetzt. Wir beten für, das war doch alles nur ein schlechter Traum. Ich bringe uns nochmal zurück zu diesen zwei Freunden von mir. Der eine, der schien immer wieder mal an dieser Phase zu sein. Wow, da läuft was schief. Aber schien irgendwie das da unten nicht zu erleben, zumindest nach außen nicht. Er schien irgendwie, nein, bisschen wütend. Bei ihm schien die Kurve oben zu laufen. Bei der einen Person, Teenager, möchte das Leben anpacken und merkt, es geht nicht mehr weiter. Befindet sich auf einer Abwärtsspirale und ist auch heute noch alles andere als hier. Vielleicht teilweise hier, aber immer noch hier. Wenn ich diese zwei Freunde anschaue, stelle ich die Frage für mich, vielleicht stellt ihr sie auch noch mal anders, ihr müsst nicht meine gleichen Fragen stellen, aber ich stelle mir die Frage, wie schaffen wir es an diesem Punkt für uns persönlich und wie schaffen wir es als Familie, als Freunde, diese Menschen auch mitzutragen. Weil diesen Punkt, wir wissen erstens nicht, wie lange er geht, und wir wollen auch nicht in der Phase sein, zu sagen, wir werfen da mal einen Stein in die Richtung. Wir sagen hier, selbst verschuldet. Ich möchte nochmal den persönlichen Ansatz auch jetzt wählen, zu sagen, wo hast du vielleicht hier schon mal eine Erfahrung gemacht? Fühlst dich vielleicht selber auch noch dort unten teilweise, wie so ein Jojo-Effekt, immer wieder mal ist ein Tag, wo es besser ist, aber auch ein Tag, wo du ganz unten dich zu befinden scheinst. Ich denke, hier an diesem Punkt ist es ganz wichtig zu wissen, und da dürfen wir uns nochmal die Hiob-Geschichte herannehmen. Gott schien das zuzulassen. Und wir fragen, sind wir nur ein Spielball in den Händen Gottes, so zwischen Satan und Gott? Fällt's auf die gute Seite und wir erleben so ein Leben in absolutem Überfluss? Ups, oder sind wir auf die falsche Seite geraten und wir sind dann in den Fängen Satans und kriegen so eine Rückenschlaggeschichte und zurück, also was uns zurückschmeißt ab? Sind wir da nur zwischendrin? Die Ermutigung bei Hiob ist die, es ist nicht nur das Spiel, die Spiel oder die Herausforderung von Satans, die am Anfang von Hiobs Leben stand, sondern das Buch geht über 40 Kapitel. Und das zeigt für mich, das ist nicht kurz abgehandelt, das zeigt für mich, egal in welcher Situation wir befinden, Gott lässt es nicht außer Hand geraten. Und das soll, bitte versteht mich richtig, keine billige Abhandlung, Handlung und Floskel sein. Gott bleibt in dem Leben Hiobs. Gott gibt es nicht aus der Hand. Zu keinem Augenblick gibt er das außer Hand. Und es wäre schön, wenn es in irgendeiner Art und Weise ankommen kann. Zu wissen, ich kann nicht die Fragen alle beantworten, die wir erleben werden in unserem Leben noch oder die schon passiert sind und die wir bewusst haben und zu Recht haben. Gott hat zugelassen. dass Hiob Fragen gestellt hat. Gott hat zugelassen, dass Hiob gesagt ist, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Der Zeigefinger gezeigt in die Richtung Gott und gesagt, also so haben wir nicht gerechnet miteinander. Gott lässt es zu. Gott hält es aus und sagt nicht so sofort, Hiob, du bist Christ. So schätzt man nicht mit dem Herrn. Er hält es aus. Er hält jede Phase aus, die Hiob durchgeht. Was so viel heißt, ich bin für dich da, einen halben Schritt entfernt. Ich bin für dich da, jeden Augenblick, auch wenn es nicht immer entfernt, insofern spürbar ist, dass Gott da ist. Und wenn das ein bisschen ankommen kann bei uns, ein bisschen, dass egal, was du gerade durchgehst, Gott es nicht losgelassen hat. Und wenn wir was an dieser Hiob-Geschichte lernen dürfen, oder wenn das irgendwo uns eine Ermutigung sein darf, dann ist Gott bei Hiob und am Ende auch des Buches, wo Hiob etliche Male am Überlegen war und festgestellt hat, was ist vielleicht doch auch nochmal bei mir einer negativen, ablehnenden Haltung, auch gegenüber Gott über die Jahre gewachsen, des Leidens. Wo habe ich mich verhärtet? Wo er das letzte Ding nochmal abgegeben hat und gesagt, Gott, verstehen tue ich die Situation nicht, mögen tue ich die Situation nicht, aber ich merke, dass ich trotzdem absolut hart gegenüber dich geworden bin. Wo alles letztendlich, was da innerlich nochmal war, auch wirklich Gott abgegeben hat. Er hat gesagt, komm, es bringt ja eh nichts, dass ich dich bekämpfe und sage, du bist schuld und was soll dieses Leid und du bist doch der Herr, der segnen soll. Alles, was er da nochmal an Vorwände gehabt hat, was sich da aufgebaut hat und zu Recht aufgebaut hat, wie gesagt, Gott hält sie aus. Einfach Gott gegeben hat. Das war eine Phase, wo er hier einfach zwischendrin war, wo es wahrscheinlich auch eine Phase war, wo er alleine mit Gott war und wo er nochmal reflektiert hat für sich und gesagt hat, was war es denn, was ich zwar nie verstehen werde, aber was mich trotzdem die Sache noch schwerer machen lässt, als wie es eh schon in der Schockphase war. Was ist es noch, was ich dir letztendlich irgendwie auch abgeben kann? Sag, Herr, du weißt doch eh alle Dinge. Und wir einfach sehen können, dass Gott in dieser Phase alles aushält und festhält an Hiob. Ich find's schwierig, dann irgendwie das Ende des Buchs ganz einzuordnen, wo es dann steht und dann kriegt Hiob doppelt zurück. Gott wird dann irgendwie derjenige, der belohnt, dass da irgendwie so ein Leiden davor war. Und ich denke immer so, das klingt mir fast zu einfach, also zu... So Trostpflästerle, wo dann nochmal so drüber gemacht wird. So, du hast jetzt da so gelitten und jetzt kriegst du deine Süßigkeit, gell? Brav warst. Ein Hund, der irgendwie da gesessen ist, ja, anständig gebettelt hat, der kriegt dann sein Gutsle in den Mund oder so, ne? Ich komme mit dem Schluss nicht ganz zurecht, aber das ist jetzt der Markus. Vielleicht brauche ich da noch eine Weile, um das auch durchzudenken. Da bin ich da sicherlich nicht durch und Hiobs Buch wird auch nicht alle Fragen uns jetzt beantworten. Aber ich möchte sehen oder ich möchte euch bitten zu sehen, dass Gott wirklich, wirklich, wirklich mit uns durch diese Phase geht. Und bitte, auch wenn diese Phase lang ist, wenn das nicht einfach nur so, wie gesagt, ein Achterbahnrutscherle ist, wo es geschehen durchgeht. Wenn das eine Phase ist, die lange geht und du sagst, ja, wie würden wir es uns wünschen, dass das irgendwo jemand dann da vorne steht und sagt, ich bin ein absolut lachendes, komm, wir machen jetzt ein Schielen da, ich finde den süß, gell? Der praktisch sagt, ich hab einen Mund hier offen und der erzählt brutal, was passiert ist. War keine leichte Phase, aber Gott hat mich durchgetragen. Ich habe das hier, wie nennt man das Wort, glaube ich, muss ich schon gucken. Haben wir jetzt in den letzten Jahren schon öfters eingebraucht. Integration. Es ist Teil von meinem Leben geworden. Ändern kann ich es nicht. War keine leichte Phase. Ich habe nicht alle Antworten. aber ich habe nicht nur akzeptiert, sondern ich habe es integriert. Das ist ein großer Unterschied der Entwicklung. Wünschen tun wir es uns, dass Menschen irgendwann hier vorne stehen und sagen, so war's, aber ich bin ein Stück weit weitergewachsen, ich habe daraus gelernt. Hiob hat sicherlich gelernt aus der Situation. Wichtig ist für mich, dass man nicht zu schnell das hier einfach gut reden und sagen, jawohl, wir sind alle hier schon, sondern dass wir wissen, Gott ist mit uns in dieser Phase. Das dürfen wir von Hiob lernen und ich wünsche mir das, dass du mich daran erinnerst, wenn es mir passiert. Ja? Weil ich glaube, so wird mir es ganz genauso gehen. Es ist leicht, hier vorne zu reden. Es ist leicht, überhaupt, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, zu sagen, ja, es macht Sinn. Vielen Dank für die Forschung, dass Sie uns das gezeigt haben. Ja, das ist einfach nur Forschung erstmal hier. Aber ich glaube, ich brauche auch jemanden, der an meiner Seite steht und sagt, Markus, wie leicht hast du darüber geredet? Aber als es passiert ist, da war es alles andere wie dort. Da ging es nur in eine Richtung. Und das wünsche ich uns jetzt als Gemeinde, als Miteinander, als Familie. Und das wünsche ich ganz persönlich jedem Einzelnen. Dass sie nicht aus diesem herausgeht als Eindruck, jetzt ist es wieder mal nett abgehandelt worden. Jetzt ist es wieder mal mit netten Worten versehen worden. Sondern dass sie die Zusage für euch persönlich mitnehmen dürft, dass Gott mit uns, mit dir in dieser Phase wirklich durchgeht. Er hat es zugelassen. Warum? Werden wir nicht beantworten können, aber er geht mit uns da durch. Ich bete noch mit uns. In Jakobus 5, Vers 11 steht, von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Jakobus 5, Vers 11. Und lieber Vater, am Beispiel von Hiob dürfen wir auch nochmal sehen, dass Leid Teil von unserem menschlichen Erleben ist. Und auch wenn wir hoffen, dass es bei uns ein Leben ist oder irgendwann zu einem Leben kommt, wo alles nur in Fülle ist, mit Segen ist, leicht ist, ein Stück weit wieder belohnt ist durch das Aushalten und das harte Arbeiten, so erleben wir trotzdem Momente, wo wir keine Antworten haben, wo wir in Schockstarre sind und wo das Leben schwer geht. Und lieber Vater, ich bitte dich, dass wir nicht erbarmungslos sind, wie die Freunde am Anfang in Hiobs Leben waren, die gesucht haben, na, wo waren denn die Fehler, Hiob? Wo ist denn die Sünde? Sondern dass wir auch untereinander barmherzig sind. Barmherzig wie du, der du es ausgehalten hast, dass Hiob anfing, dich anzuklagen. Der es ausgehalten hat, dass Hiob nicht in allen Phasen seines Leidenserlebens ein Glaubensheld war. Der es ausgehalten hat und den es vielleicht auch teilweise zerrissen hat. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du mit uns in diesem Jammertal aushältst, ganz persönlich. Und dass wir auf der anderen Seite auch in der Lage sind, es mit unseren Freunden und Bekannten auszuhalten, wenn sie in den Jammertal geraten. Schenk, dass wir nie in diese Falle hineintreten, dass ein Leben mit dir einfach nur reibungslos laufen muss. Sondern dass wir erkennen, was du auch und wie du durch unser Leben und durch alle Hoch- und Tiefphasen deine Geschichte in unserem Leben schreibst. Danke für deine Treue im Leben von Hiob, aber auch in unserem Leben, für das, was du Gutes schon getan hast in unserem Leben. Danke für deinen Segen, deine Gnade und deine Güte. Und ich bitte dich, dass du uns es aushalten lässt, wo wir uns auch heute noch schwer tun in den ein oder anderen Situationen, mit dem und dem zurechtkommen, was passiert ist. Schenk, dass unser Blick auf dich, unser Glaube auf dich, in dich wirklich wachsen darf, in solchen Momenten zu sehen, du bist in Kontrolle der Situation, auch wenn es schwer ist, es aktuell anzunehmen. Dass du mit uns in diese Situation durchgehst. Dass du uns den Blick dafür gibst, dass du bei uns bleibst. Gestern, heute und auch morgen. Dass wir es aushalten können. Dass du uns Kraft gibst. Dass du uns Freunde an die Seite stellst. So segne uns in allen Phasen unseres Lebens. Ganz besonders aber auch in diesen Phasen. Sei du unser Herr und unser Tröster. Und sei du der Fels in der Brandung. In Jesu Namen. Amen. Mir ist es einfach noch ein Anliegen zu sagen, wenn ihr denkt, dass euer persönliches Erleben mit der Situation zu einfach damit beantwortet, versucht worden ist, dass ihr versteht, wie es gemeint ist. Und wenn ich euch da irgendwie ungerecht auch gegenüber vielleicht das formuliert habe, zu oberflächlich, zu, man sagt so, Nescafé-Lösung, ne? Ein Löffel Nescafé rein, zack, Kaffee fertig, ne? So diese Quick-Fix-Antwort. Dann möchte ich euch um Entschuldigung bitten und gleichzeitig euch nochmal einfach ermutigen. Nicht meine Worte sollen Trost sein, sondern dass Gott mit uns in der Situation ist. Und dass ihr das auch für euch vielleicht einfach Stück für Stück lernen könnt, anzunehmen, was Gott mit euch erlebt und durchgeht. Und dass wir da einen guten Weg miteinander finden, füreinander auch da zu sein. Danke.